und im Keller, wo wir die eigentliche Ausstellung haben, da meandern wir uns durch 125 Jahre Musikgeschichte, sowohl was die Gerätschaften anbelangt, vom Phonographen bis zur heutigen HiFi-Anlage, mit authentischen Tonträgern und alles vorführbereit eben auf den entsprechenden Geräten, damit man hören kann, wie es klingt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilohertz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Diese Woche geht es zur Abwechslung mal um die Schallplatte, aber genauer gesagt um die Geschichte der Schallplatte oder ganz genauer gesagt darum, wie und wo man sich in Deutschland über die Geschichte der Schallplatte informieren kann. Denn ich habe mich auf den norddeutschen HiFi-Tagen mit dem Thomas Perkun getroffen. Thomas ist der zweite Vorsitzende des Vereins, der das Deutsche Schallplattenmuseum in Nordhorf betreibt. Warum das ausgerechnet in Nordhorf ist, was es da zu sehen gibt und wie Thomas und die anderen dazu gekommen sind, das zu machen, genau darum geht's in dem Gespräch, was ihr gleich hört. Bevor es damit losgeht, nur noch kurz die übliche Erinnerung, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo da oder eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, das hilft uns sehr. Ansonsten viel Spaß mit meinem Gespräch mit Thomas über das Deutsche Schallplattenmuseum.
Ja, hallo, hier sind wir auf den norddeutschen HiFi-Tagen in Hamburg und ich sitze hier mit dem Thomas Perkun zusammen vom Deutschen Schallplattenmuseum. Ohne euch jetzt zu nahe zu treten, wenn ich an das Deutsche Schallplattenmuseum denke, ja, dann denke ich an Köln, an Dortmund, wo das Deutsche Fußballmuseum ist, ich denke vielleicht an Berlin oder an München. Wo ist das Deutsche Schallplattenmuseum?
Das Deutsche Schallplattenmuseum befindet sich in Nordhorf. Nordhorf liegt im Mittelpunkt von Schleswig-Holstein, eine kleine Stadt. Dort hat sich 1948 die Telefunken Schallplattengesellschaft niedergelassen, eine Fabrik gebaut, hat sich dann zwei Jahre später mit der Decker aus Großbritannien fusioniert und daraus ist die Teldec entstanden.
Und das ist ein, war damals?
Das war eine doch weltweit mit bis zu 8% umsatzbeteiligte große Schallplattenfabrik in Deutschland, die, und das wird häufig gefragt, genau dort ihren Standpunkt oder ihren Sitz gehabt hat. Das ist eigentlich zufallsbedingt. Es hat nach dem Zweiten Weltkrieg die Telefunken in Berlin sich überlegt, wo können wir denn eigentlich jetzt wieder anfangen, Schallplatten zu pressen. Und dazu muss man wissen, dass einer der Vorstandsleute dort 10 Jahre vorher mal jemanden getroffen bei einer Kur in Bad Nauheim, nämlich den Herrn Köster. Und Herr Köster hatte in Nordhorf eine Lederfabrik. Die beiden Herren, Herr Köster und Herr Heidenreich, hieß der von der Telefunken, die haben Adressen ausgetauscht, sind wir in ihre Heimat gefahren. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Telefunken lag in Schutt und Asche und auch noch in Hennigsdorf, was in der sowjetischen Besatzungszone ist. Und
wo war Telefunken ursprünglich?
In Berlin, Hennigsdorf, ja. Und sie haben sich dann überlegt, wie fangen wir wieder an? Wir wollen auch wieder Schallplatten pressen. Die hatten glücklicherweise auch ihre Pressmatrizen alle noch. Die wurden von irgendeinem findigen Menschen in einem Bergwerk in Sachsen irgendwo versteckt und haben auch überlebt, da wurden wieder zurückgeholt. Ja, und die saßen am runden Tisch, haben überlegt, wie machen wir es jetzt? Und dann hat Herr Heidenreich gesagt, ich habe da eine ganz fadenscheinige Idee. Man könnte ja mal den Herrn Köster, den ich damals auf der Kur kennengelernt habe, fragen, ob der so ein Joint Venture mit uns machen will. Der hat ja alles, was man braucht für eine Schallplattenherstellung, nämlich Pressen, Energie und so weiter. Ja, mach das mal, hieß es dann. Und die haben Kontakt wieder miteinander aufgenommen. Herr Köster war begeistert und hat man angefangen, in Nordhorf, in dieser alten Lederfabrik, auf einer umgebauten Lederpresse Schellackplatten zu pressen. Und das ist auch dann tatsächlich gelungen. Ich weiß nicht, wie es im Einzelnen aussah. Ich stelle mir so vor, die haben irgendwie Plattenmassen heiß gemacht, da reingelegt. Dann kam irgendwas Schwarzes, Rundes mit einem Loch in der Mitte raus, was noch nicht so richtig gut war. Und dann Try and Error, Learning by Doing, haben es geschafft, nach einem Jahr schon 20.000 Schallplatten herzustellen, die verkauft werden konnten. Nach 2 Jahren haben die dann die 1.000.000. Schallplatte dort gepresst.
Okay, und du hast gerade gesagt, zwischenzeitlich hatten wir 8% Marktanteil weltweit.
Ja.
Das macht man nicht mehr mit einer ausrangierten Lederpresse. Wie kann man sich das vorstellen? Weil das ist ja, Schallplatte ist ja heute ein, also Boutique-Item, sagt man heute dazu, ist ja was sehr, 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 zu den kleinsten Auflagen nach wie vor gemacht. Ja. Selbst die großen Auflagen sind ja klein im Vergleich zu dem, was früher war. Presswerke sind eher klein. Wie kann man sich denn damals so zu Hochzeiten dann die Schallplattenfabrik der Teldec vorstellen?
Nordhorf hatte zu damaligen Zeiten 1500 Einwohner und die Hälfte haben da gearbeitet, also auch aus dem Umland. Die Schallplattenfabrik ist dort gewachsen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, auf was für wie viel Quadratmeter. Auf jeden Fall wurde eine Halle nach der anderen gebaut. Es wurde auch die nachher Vinylmasse dort hergestellt. Es gab dann eine Halle, wo die Cover hergestellt wurden, wo es eingetütet wurde. Es wuchs ganz einfach. Und es standen dort 56 Schallplattenpressen. Das waren Doppelpressen, die dann bedient wurden und die letztendlich eine Produktion, wenn man es jetzt mal über die 40 50 Jahre des Bestehens sieht, gehabt haben von 850 Millionen Schallplatten.
Das ist eine Menge.
Das ist eine Menge. Ich habe das mal versucht zu visualisieren. Und es ist, wenn man davon ausgeht, eine Schallplatte 3 mm stark, man stapelt übereinander, es ist ein Turm von 2500 Kilometern. Es ist 6,5 Mal eine Platte neben die andere gelegt um die Welt. Ja, nur um eine Größenordnung zu haben. Das ist schon eine ganze Menge.
Wurde denn da nur gepresst oder ist jemand Schallplatten, da müssen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber das ist ja ein mehrstufiger Prozess. Ist das alles da passiert?
Nein. In Hamburg war die Verwaltung und in Hamburg waren noch die Studios. Dort wurden die Dinge eingespielt und Mastertapes hergestellt, abgemischt. Und die gingen dann nach Nordhof in die Schallplattenpresserei sozusagen, um dort vervielfältigt zu werden.
Aber die Matrizen und sowas, die Master und die Mütter und die Väter, also dieser ganze Prozess, ist in Nordhof passiert.
Das ist in Nordhof passiert, ja. In Nordhof wurden die Master-Tapes angeliefert und von da aus ging es in Nordhof weiter.
Ja, weil das ist ja tatsächlich auch der, ich sag jetzt mal, diffizilere Prozess. Aus dem Tape eine Vorlage zu machen, aus der ich eine Schallplatte pressen muss, brauche ich ja. Das muss ja mit der entsprechenden Maschine und der entsprechenden Sorgfalt passieren. Also, das ist da, also auch das war da. Es war nicht nur Massenproduktion, sondern auch der Teil.
Richtig. Und es wurde auch dort tatsächlich, es wurden sogar die Pressmaschinen dort hergestellt in Einzelfertigung. Also sie hatten da wirklich einen Stab von Ingenieuren, die sich um alles gekümmert haben, die sich auch um die Pressmasse gekümmert haben, um das Vinyl, was auch dort hergestellt wird. Denn Vinyl, wir sagen ja Vinyl, weil wir, ich sag mal, zu faul sind, Polyvinylchlorid zu sagen. Und das ist ja auch nicht alleine Polyvinylchlorid, sonst könnte man ja auch eine Prielflasche nehmen und dann mal eine Schallplatte pressen. Sondern es sind ja diese ganzen Zutaten, die da reinkommen, mit dabei. Und das waren Rezepte, die genauso geheim gehalten wurden wie das Rezept für die braune Brause von Coca-Cola. Und das Material, was in Nordhof hergestellt wurde, galt auch als sehr gut. Es wurde dann auch an andere Fabriken weiterverkauft, die Produktion. Also das lief zu damaliger Zeit schon sehr, sehr gut.
Du hast erzählt, angefangen hat es mit Schellack.
Ja.
Wann ist der Umstieg erfolgt?
Mitte der 50er.
Ist das ein schneller Prozess gewesen oder hat man lange versucht, an Schellack festzuhalten? Das ist tatsächlich so ein Thema, da fehlt mir sehr viel Wissen.
Ja, das ging so ineinander über irgendwo. Das schlich sich aus mit dem Schellack. Und zu der Zeit kamen ja auch irgendwann die Vinyl-Langspielplatten auf den Markt. Ja. Das wurde von der CBS, von der Columbia.
Genau, das mit der Mikrorille ist eigentlich dieser Umstieg sehr schnell passiert.
Genau, und RCA hat zeitgleich dort damals die Single eingeführt. Und man spricht auch vom Battle of Speeds, weil die Verbraucher hatten im Grunde genommen von den Schellacks, sie hatten ihre Grammophone, 78 Umdrehungen pro Minute. Dann sollte jetzt die Langspielplatte mit 33 ein Drittel laufen, die Singles mit 45. Dann gab es noch zu einem Überfluss den Versuch, die Spielzeit zu verlängern, indem man die 33 ein Drittel halbierte und 16 zwei Drittel draus machte, was aber gefloppt ist. Die Hersteller der Geräte, die haben dann sich darauf eingeschossen und haben einfach Schallplattenspieler damals hergestellt, die eben mindestens drei, meistens vier Geschwindigkeiten tatsächlich auch hatten, um dann dem gerecht zu werden. Bei der Schellack-Platte ist die Rille auch wesentlich breit, ist 120 Mikrometer ungefähr breit, während bei der Vinylplatte ist so bei der Stereo 40 ungefähr. Da braucht man also auch andere Abtaster. Man hatte damals umschaltbare Nadelträger. Da gab es dann die Mikro-Einstellung und die Normaleinstellung, Normalrille für Schellack, was man in den Geräten aus den 50er, 60er und ganz frühen 70er Jahren zum Teil auch noch sehen kann.
Die Hochzeit, wo mit den 8% Marktanteil waren, war die ungefähr?
Kann ich hier gar nicht genau sagen. Das ist immer geschwankt, je nachdem, was gerade aktuell war. Es ist zum Beispiel so, dass Elvis Presley auf RCA veröffentlicht hat und RCA wurde alles in Nordhof gepresst, also alle für Deutschland hergestellten Elvis-Veröffentlichungen, wenn es nicht irgendwelche Bootlegs oder sonst irgendwas waren, die kamen tatsächlich aus Nordhof, auch die fürs nordeuropäische Ausland.
Wie lange ging es dann da? Also irgendwann kam die CD, Ende der 80er.
Ja.
Ich nehme mal an, das war dann der Anfang vom Ende für Nordhof.
Ja, nicht so ganz. Also die Nordhof, die haben tatsächlich auch, wenn auch etwas später, angefangen, CDs herzustellen. Okay. Ich glaube, die erste war 1985 in Nordhof dann vom Band gelaufen. Aber das Ende der Schallplattenfabrik war eigentlich so ein bisschen die Übernahme durch Warner Brothers. Die wollten das in irgendeiner Form weiter betreiben. Letztendlich tatsächlich haben sie, soweit ich weiß, nur die Master haben wollen, haben das Ganze dann fallen lassen. Also es ist ein etwas unschönes Ende gewesen in Nordhof.
Ja, die haben das dann alles in Alsdorf, glaube ich, bei Aachen alles zentralisiert. Ja,
ja, ja, ja. Genau. Und zum Schluss war es dann nachher zu OK Media gewechselt. Die haben dann damals auch CDs, DVDs hergestellt und Datenträger, SD-Karten und solche Sachen, bevor die ganze Fabrik dann im Grunde genommen insolvent wurde.
Wann wurde die letzte Schallplatte hergestellt in Nordhof?
1989 ungefähr, ja, 1989. Also wir haben bei uns im Museum einen Stapel Schallplatten von der entsprechenden Presse. Die letzte, die dort hergestellt wurde, das war Men and Women von Simply Red.
Ah, okay. Gut zu wissen. Kommt auf jeden Fall schon mal in die Shownotes. Und dann ging es nachher noch eine Weile weiter. Und wann hat das Werk endgültig zugemacht?
Ach so 1992 ungefähr gewesen sein. Das kann ich, die genaue Zahl kann ich jetzt gleich sagen.
Das ist jetzt der Grund dafür, also warum Nortorf auf der Vinyl-Weltkarte zu finden ist. Wie kam es jetzt dazu, dass es ein deutsches Schallplattenlabel, ihr seid ein eingetragener Verein?
Ja, richtig.
Wie, ist es da, wie und wann ist es dazu gekommen?
Also wir Ende des letzten Jahrhunderts, sage ich ganz einfach mal, 1998, hat der damalige noch technische Leiter, der hatte immer die Idee, irgendwie ein Werksmuseum zu bauen, schon mal Geräte beiseite gestellt und hat dann einen Verein gegründet für ein Nordhofer Museum, was dann aber auch Stadtgeschichte und andere Dinge sowie ein Heimatmuseum beinhaltete. Das war beheimatet in einem kleinen, alten Einfamilienhaus, welches die Stadt zur Verfügung gestellt hat. Und da war eben, ähnlich wie in anderen Museen, nicht nur Waschmaschinen, alte und Torfstechergerätschaften, sondern eben auch Schallplatten und Plattenspieler zu sehen. Und das ist so langsam als eingetragener Verein aufgebaut und wurde dann irgendwo mit dem Schwerpunkt Schallplatte immer, immer stärker. Und wir haben dann irgendwann mal gesagt, wir werden das Ganze nicht Schallplatte rausnehmen sozusagen. Und uns nur noch mit der Schallplatte, den Tonträgern und dem Drumherum beschäftigen. Und es macht ja auch irgendwo Sinn, wenn einem letztendlich jemand, der dort gearbeitet hat, schon das so weit vorbereitet, dass er Gerätschaften, beispielsweise so eine Schneidemaschine für DMM haben wir bei uns stehen, wenn das schon beiseite gestellt wird und uns zur Verfügung steht, um später das in ein Museum einzubauen. Es war dann sehr schnell so, dass dieses kleine Haus zu klein wurde. Und die Stadt Nordhof hat dann, als die Häuser abgerissen wurden, die Fabrikhallen, es blieb dann nur die Verwaltung und das Kesselhaus stehen. Und die Stadt Nordhof hat das Kesselhaus, die Hälfte des Kesselhauses gekauft, mit der Vorgabe, dass dort das Museum reinkommen soll. Und dann verging eine ganze Menge Jahre, eine ganze Zeit, bis dann letztendlich soweit klar war, dass das über die Bühne gebracht werden konnte. Es hatte finanzielle Hintergründe. Nordhof hat natürlich so viel Geld gehabt, um das allein zu wuppen. Und wir waren angewiesen auf einen Landeszuschuss, der dann auch irgendwann genehmigt wurde. Und es ist dann 2022 endlich so weit gewesen, dass 750.000 Euro sind vom Land da. Das Ganze sollte zwischen 1 und 1,3 Millionen kosten. Und dann konnte der Umbau auch losgehen.
So zur Einordnung, du hast eben gesagt, Nordhof hatte damals 1100 Einwohner. Wie groß ist Nordhof heute?
3000.
Okay, bisschen sortieren, weil es war jetzt viel Information. Also der Impuls ging von dem letzten technischen Leiter des Werks aus?
Ja, richtig.
Ist der noch dabei?
Nein, der lebt nicht mehr. Der ist sehr bald nach Gründung des Vereins gestorben. Und der jetzige erste Vorsitzende, Lutz Bertram, macht es seit der Zeit. Da war ich noch gar nicht dabei im Museum und hat das Ganze aufgebaut. Wir haben, ich sage jetzt trotzdem, obwohl ich noch nicht dabei war, jetzt mal wir haben dort Führung angeboten in diesem kleinen Häuschen, haben das am Sonntagnachmittag offen gehalten für die Besucherschaft. Und letztendlich ist das eine Sache, die unter Leuten, die sich dafür interessieren, sehr gut angenommen wird. Aber es war zu klein. Es ist aus allen Nähten geplatzt. Wir hatten nicht viel Platz. Wir hatten das alte Kesselhaus sogar als Lager noch. Und als das dann umgebaut wurde, ist eine ganze neue Dimension entstanden, in der wir jetzt miteinander arbeiten können und uns präsentieren können.
Also der ist in der neuen Location. Wann ist das eröffnet worden? Das?
Am 1. Oktober 2022.
22, ist also noch nicht so alt.
Nein, wir sind jetzt anderthalb Jahre gut unterwegs.
Hast du da irgendwie so eine Größenordnung, wie viele Quadratmeter ihr da habt?
Ja, da haben wir 800 Quadratmeter zur Verfügung ungefähr, also oben die Eingangshalle, was sehr großzügig eigentlich gehalten ist mit einer kleinen Bühne. Dann eine Empore oben, wo wir auch noch eine Wechselausstellung haben. Im Moment ist das Bert Kempfert anlässlich seines 100. Geburtstages, der vor kurzem stattgefunden hat. Dann die Firma ELAG, da noch eine Ausstellung mit alten Exponaten. Und im Keller, wo wir die eigentliche Ausstellung haben, da meandern wir uns durch 125 Jahre Musikgeschichte. Sowohl was die Gerätschaften anbelangt, vom Phonographen bis zur heutigen HiFi-Anlage, mit authentischen Tonträgern und alles vorführbereit eben auf den entsprechenden Geräten, damit man hören kann, wie es klingt.
Wie kann ich mir das vorstellen? Kann ich da jetzt als Museumsbesucher hingehen und eine 120 Jahre alte Shellac-Platte selber irgendwo drauflegen? Oder das ist ja schon ein bisschen kritisch, ne? Weil Shellac,
das ist kritisch,
weil so ungeschickt ist wie ich, deswegen habe ich keine Shellac-Platten, weil die sofort kaputt gehen, wenn die runterfallen.
Ja, das schon weniger. Also wir bieten dort auch Führungen an, wo wir so etwas vorführen, wo wir wirklich durch diese 120 Jahre durchgehen und letztlich am Ende dann auch noch eine Passage haben über eine, die Straße, wie kommt der Ton in die Schallplatte rein? Ja, wo wir dann eben vom Mastertape, ein M15-Telefunken-Abspielgerät, wo das dann auf die Schneidemaschine gebracht wird, mit entsprechenden Beispielen, wie sieht eine Matrize, eine Partrize aus, Mutter, Vater.
Das habt ihr alles noch da?
Das haben wir alles da. Da stehen da zwei Plattenpressen, die jetzt auch gerade dahingehend in Betrieb genommen werden, dass sie sich bewegen. Plattenpressen werden wir nicht mehr da. Das ist viel zu aufwendig und das lässt sich auch nicht durchführen in einem Museum mit diesen ganzen Sicherheitsvorkehrungen. Aber man kann sehen, wie sich die Plattenpressen dort bewegen. Und ja, es endet dann im Grunde genommen nochmal an der Anlage von 2022, wo wir dann nochmal eine Platte auflegen und uns anhören können, wie klingt es heute, wie kann es klingen. Und prinzipiell ist es ja immer noch so das Prinzip von Herrn Berliner von früher, nur eben über mehr als 100 Jahre mit Elektronik versehen und ja, weiterentwickelt.
Nee, gut, also das ist ja, irgendwas muss da ja dran sein, wenn, wie du sagst, nach 125 Jahren das Medium immer noch nicht tot zu kriegen ist und auch viele junge Menschen dem Charme erliegen. Das ist eben schon was Besonderes, einfach dadurch, dass man einen großen Tonträger hat, den man mit einer gewissen Vorsicht, also auch einen gewissen Respekt behandeln muss. Und das ist eben nichts, was man nebenbei macht. Es klingt auf jeden Fall ganz spannend. Was hat Nordhof noch zu bieten an touristischen Highlights, die eine Reise...
Super Gastronomie.
Okay, wunderbar. Also das reicht doch. Lass uns doch mal über den Verein reden, weil ich finde sowas immer sehr, sehr spannend, weil... Soweit ich das überblicken kann, niemand von euch, also der Impuls ging von dem ehemaligen technischen Leiter aus, aber der ist nicht mehr dabei. Das heißt, niemand von euch hat in diesem Werk noch gearbeitet?
Ein Mitglied schon.
Doch, einen haben wir noch?
Ja, einen haben wir noch, der Heinz, der zusammen mit einem Kollegen, der auch heute hier auf der Messe ist, sich um die Pressen kümmert, dass die sich wieder bewegen. Ansonsten sind wir alle berufsfremd.
Also keiner von euch kommt aus der HiFi-Branche.
Richtig.
Und es fiel jetzt ein, zweimal der Name ELAC, da besteht aufgrund der räumlichen Nähe eine gewisse Kraft, aber auch, also ich denke ja so ein bisschen, dass eigentlich die Branche an sich durchaus in der Pflicht gewesen wäre. Oder man hätte auch, was heißt Pflicht, ist vielleicht ein zu großes Wort, aber hätte man sowas auch machen können. Wie kommt es jetzt, dass ausgerechnet, wie gesagt, dass Technik in branchenfremde Leute in Nordhof sich zusammentun und sagen, wir machen jetzt ein Schallplattenmuseum?
Naja gut, das liegt letztendlich daran, dass es doch durchaus Leute gibt, die sich ehrenamtlich auch im Museum engagieren wollen und mögen, dazu Lust haben, irgendwo eine gewisse Affinität zu Musik und HiFi auch haben. So ist es bei mir beispielsweise. Bin nun völlig berufsfremd.
Was machst du beruflich?
Ich bin Zahnarzt, bin aber jetzt im Unruhestand sozusagen. Und ich habe schon seit Kindestagen an mich interessiert für Schellackplatten. Bei den Großeltern durfte ich auflegen. Mein Vater war im Foto- und Kinohandel tätig. Da brachte man ein Thomann-Gerät mit nach Hause. Fand ich faszinierend. Und seit der Zeit, es hat sich einfach so die Liebe für HiFi aufgebaut. Und hinzu kam dann Musik, wie das ist, so ist. Man kauft sich irgendwann mal die Gitarre, übt ein bisschen, kann dann auch House of the Rising Sun spielen. Irgendwie hat sich das im Laufe des Lebens bei mir so entwickelt. Und letztendlich durch einen Umzug von Kiel nach Langwedel, das ist ein kleiner Ort, 7 Kilometer entfernt von Nordhof, bin ich natürlich durch Einkaufen fürs Wochenende oder so auch mal nach Nordhof eher gekommen. Da war ich vorher nie, sah ein Museum, bin zweimal drin gewesen, ein drittes Mal drin gewesen. Und beim vierten Mal hatte ich dann plötzlich eine Hand auf der Schulter und die sagt, Mensch, Thomas, hast du nicht Lust, hier mitzumachen? So bin ich da reingerutscht.
Wie groß ist der Verein? Wie viele Leute, wie viele Mitglieder haben wir?
Mitglieder haben wir etwas über 100. Also es wächst im Moment gerade durch die Eröffnung des neuen Museums, haben wir sehr an Popularität gewonnen. Aktive Mitarbeiter, würde ich mal sagen, so knappe 30, wovon 15 richtig aktive sind. Und wir wuppen das jetzt, dass wir am Wochenende im Grunde genommen das Museum besetzen dort, Aufsichten, Führungen und machen und Rede und Antwort stehen den Besuchern. Während der Woche ist das Museum auch geöffnet, dienstags bis freitags. Dort ist aber nicht immer irgendwie ein fachkompetenter Mensch da, der angesprochen und gefragt werden kann. Aber die Leute können eben, die Gäste können auch reingehen und dort durchgehen, sich das alles anschauen. Wir bieten Führungen an. Ja, das.
Ja, aber vielleicht doch nochmal zu dem Moment mit der Hand auf der Schulter, weil, also, du würdest jetzt nicht, also offensichtlich bist du da ja. Hatte man ja berechtigte Hoffnung, dass du Lust darauf hast. Also es wäre jetzt nicht nur, weil man dein Gesicht wiedererkannt hat, weil du schon mal da warst, aber du hast dich da offensichtlich auch entsprechend eingebracht. Was hat dich denn an dem Thema gerade, warum hast du gesagt, ja komm, das ist ein Thema, wo ich mich jetzt ehrenamtlich engagiere. Was sind so die Geschichten von den Kolleginnen und Kollegen, die da in dem sich auch engagieren? Was treibt einen an? Das ist ja Arbeit, da geht Freizeit drauf, da geht... Ne?
Stimmt, aber es ist, hat ja praktisch mit meinem Hobby zu tun, mit dem Hobby HiFi, welches auch im Laufe des Lebens gewachsen ist. Von irgendwann einer kleinen Anlage wurde immer mehr und irgendwann durch Taxifahren während des Studiums die geliebte Revox A77 endlich zu haben, solche okay, Sachen. Ja. Ja. Dann Lautsprecherboxen selber bauen, was natürlich auch nur eine kurze Phase war und nichts mit HiFi zu tun hatte, aber das hat jeder mehr oder weniger vielleicht mal gemacht. Bis hin zu später dann auch ein bisschen Selbstmusik machen. Ich habe mir irgendwie nach dem Studium ein Keyboard gekauft, hatte früher mal, ich mag es ja gar nicht sagen, Akkordeonunterricht. Das war irgendwie so eine Zeit, naja gut, ich habe so ein paar Grundlagen drauf, aber ich habe dann autodidaktisch auch mich da weitergebildet, habe selbst auch in einer Band Keyboard gespielt. Und dieses, das ist für mich Freizeit gewesen, ja. Und was du vorhin sagtest, mit der Hand auf der Schulter dort, nee, das wusste keiner. Hat man mir aber angesehen, glaube ich, dass mich das sehr fasziniert hat. Diese alten Geräte, die ich von früher noch kenne, und auch die Optionen, die ich gesehen habe, was man da eigentlich noch machen könnte, wenn man mich lässt. Mhm. Und auf die Art und Weise, irgendwie bin ich dann auch, weil der zweite Vorsitzende aufgehört hat, stand zur Wahl, wer macht das jetzt? Und das war ich dann. Und seitdem bin ich da ja wirklich sehr engagiert dabei. Und das geht dann so weit, wie es auch anderen Kolleginnen und Kollegen geht, wenn der Partner nicht mit genauso engagiert ist. Da muss man sehr genau gucken, an welchen Zeiten kann man denn fürs Museum da sein und wann ist man dann mal zu Hause. Und das ist natürlich für mich jetzt in meiner Ruhestandssituation ganz schön. Dann kann ich in der Woche mich da engagieren, am Wochenende möglichst dann eben zu Hause sein.
Ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten, aber wir haben uns ja hier eben an eurem Stand auf den Norddeutschen HiFi-Tagen offen. Also die originale Haarfarbe hat da keiner mehr, der da so stand, sondern sie sind alle in Ehren ergraut, wie wir zwei auch. Ich nur am Bart, weil der, aber also es sind alles ältere Herren, die ich da gesehen habe. Ja. Ich nehme auch mal an, da ich diese Branche kenne, dass das auch in dem Rest des Vereins so der Fall sein wird. Aber sind nicht alle schon im Rentenalter?
Nein, sind nicht alle schon im Rentenalter. Du sprichst das große Problem, was wir haben, tatsächlich an. Wir suchen händeringend auch die Jugend, die anfängt dafür zu brennen, um das nachher weiterzutragen. Weil irgendwann bin ich auch nicht mehr und die Kollegen, die du eben am Stand gesehen hast, das muss ja irgendwo oder sollte gerne irgendwo auch weitergehen. Und da haben wir irgendwo Not, jetzt Leute zu finden und zu begeistern, die das machen. Wir haben jetzt gerade den Tag der Technik veranstaltet. Da ist eine Schulklasse aus Nordhof dann da gewesen, wurde dann auch erst ein bisschen Physik dargestellt. Dann, wie kommt der Ton in die Rille, was ich vorhin schon sagte. Und die dritte Station, wie kommt er wieder raus, legt auch mal eine Schallplatte auf. Das ging bis hin zu, habe ich ja noch nie gesehen, eine Schallplatte. Ja, also die jungen Leute heute, die kennen das zum Teil gar nicht. Weil die Eltern das auch gar nicht kennen. Vielleicht ein kleiner Ausweg in meine Praxis damals. Ich hatte eine Mitarbeiterin und einen Patienten. Wir hatten so ein bisschen Zeit zum Schnacken und kam irgendwie über John Lennon und Dakota Building zur Schallplatte. Und Eva, die hat dann die ganze Zeit dazu gehört. Herr Perkun, was ist denn eigentlich eine Schallplatte? Ich weiß gar nicht, was das ist. Junge Frau von Anfang 20.
Das darf man halt dabei nicht vergessen, dass also gerade so die Generation, die jetzt Anfang 20 ist, die ist halt schon in diesem Jahrtausend geboren.
Ja, genau.
Das heißt, für die ist die CD schon alt.
So ist es.
Die Idee eines physischen Tonträgers ist da halt schon ein bisschen absurd.
Ja.
Und wenn man dann erzählt, ja, da waren halt so große schwarze Scheiben und dann fiel so eine Nadel durch eine Rille und da kam dann Musik raus und das klingt gar nicht schlecht. Das klingt im ersten Moment, als würde man den Bären aufbellen.
Ja.
Deswegen, also offensichtlich ist ja ein gewisses Interesse da, weil auch gerade in der Generation, es gibt ja auch Leute, die dann in dem Alter gerade über dieses, so ein bisschen dieses Retro-Ding und dadurch, dass es halt auch was Haptisches ist, was sehr Körperliches und was sehr Direktes, auch da wieder einsteigen. Ja, Nachwuchs ist aber das große Problem in jedem Verein, aber bei euch offensichtlich auch sehr akut.
Ja, wir haben zwei junge Leute, die sehr, sehr technikaffin sind. Und
was heißt junge Leute in eurem Kontext?
Mit einer 2 am Anfang.
Das ist sehr jung.
Das ist sehr jung, ja, genau. Da freuen wir uns auch drüber und da wünschen wir uns noch mehr, die sich dafür begeistern können irgendwo, nicht? Und ich glaube jetzt, um nochmal auf die Schallplatten zurückzukommen, die heute verkauft werden, ist es auch nicht von ungefähr so, dass bei vielen Platten ein Downloadcode mit beiliegt, in der Hoffnung, dass die Leute, auch die jungen Leute, das dann kaufen. Downloadcode, um sich aufs Smartphone zu bringen oder auf was für ein Abspielgerät auch immer und die Schallplatte dann vielleicht tatsächlich auch mal selbst aufzulegen. Weil ich glaube, es gibt auch einen kleinen Teil, die sammeln die nur, ich weiß es nicht.
Tatsächlich, also ob sie es nur sammeln, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass für viele der Anfang ist, sie haben 1, 2, 3 Schallplatten und erst dann einen Schallplattenspieler.
Ja.
Das ist also, ja, wir haben bei uns in der Redaktion auch sehr viele junge Kolleginnen und Kollegen. Das habe ich schon mehrfach gehört. Das heißt, ja, irgendwo auf dem Flohmarkt oder so oder von Eltern. Das sah cool aus, schönes Cover. Ja. Mal mitgenommen und dann eine zweite dazu. Und erst dann kam darüber die Beschäftigung, was mache ich denn jetzt? Jetzt möchte ich auch Musik hören. Und dann ist natürlich so ein bisschen auch die Situation, dass wir als Branche das vielleicht auch nicht einfach machen, da einzusteigen. Das ist auch meine persönliche Meinung, dass die Eingangshürden viel zu hoch halten, dass wir viele Leute dann auch so ein bisschen herabblicken auf günstige Plattenspiele oder sowas. Das finde ich, müssten wir viel mehr machen. Also das wäre so mein Ansatz, dass man eben auch junge Menschen oder überhaupt generell Menschen mit einem geringeren Budget sehr, sehr ernst nimmt. Denn da fängt, also du hast ja auch nicht mit einer teuren HiFi-Anlage angefangen. Ich auch nicht. Nee. Sondern ich habe mit meinem berühmten, auch schon mehrfach im Podcast erwähnten Schneider Powerpack angefangen. Ja. Ja, das möchte ich heute auch nicht mehr haben. Aber trotzdem hat das dem Luftgitarre spielenden Olaf die Musik eröffnet. Ja. Ist vielleicht ein ganz schönes Thema bei euren Exponaten. Also was ist das älteste Stück Technik, was ihr da zeigt?
Das ist ein Phonograph. Wir haben den auch mitgebracht hier. Wir haben ein Phonograph ist von Herrn Edison erfunden. Ein Aufnahmegerät. Man hat sich ja immer überlegt, wie kann man eigentlich akustische Ereignisse festhalten. Und Herr Edison war eigentlich derjenige, der mal analysiert hat, was ist denn Akustik eigentlich? Nämlich Luftdruckschwankungen über die Zeit. So, und wie kann ich die bildlich darstellen? In Form von dem, was man auch auf dem Oszilloskop sieht und in Analogie dazu als Auslenkung in einer Rille. Da ist ein Gerät gebaut mit Handantrieb, ein Zylinder drauf war mit einem Vorschub, da drauf lag eine Membran mit einer Nadel und einem Trichter dran. Da konnte das Ding also drehen und diese Nadel an der Membran ritzte dann eine Information in diesen Zylinder rein. Und die ersten aufgenommenen Worte waren Mary had a little lamb. Das hat da reingebrüllt. Zylinder hat es dann zurückgespult und wieder abgehört, konnte es ganz leise hören. So, und das war eigentlich die Grundlage dafür, dass dann solche Geräte gebaut wurden. Aber zu deiner Frage ist ein Phonograph aus um die 1900.
Und das jüngste Gerät, was ihr im Museum zeigt?
Das ist eine HiFi-Anlage von der Firma ELAC aus 2022.
Also schon aktueller Stand der Technik.
Genau.
Also das würdest du sagen, die 125 Jahre dazwischen sind so lückenlos abgebildet oder gibt es halt irgendeinen den Sprung?
Es gibt einen gewissen Sprung, wenn ich jetzt mal so unsere Straße durchgehe, dann kommen wir irgendwie an die 70er Jahre Schallplattenspieler. Dann kommt meine Lieblingsecke, Magnetbandtechnik ist mein Hobby. Und da hören wir dann auf, weil da gibt es nicht mehr so schrecklich viel Neues und gehen dann gleich über in die aktuelle, jetzt in dem Fall, Anlage von der ELAC.
Ja gut, das war so diese Zeit, wo die Entwicklung von Plattenspielern aufgehört hat.
Ja, das ging dann
noch immer weiter, aber ja.
Ging dann da so auch in die Richtung CD und das war zwar auch eine Sache der Teltec, aber das stellen wir doch nicht da.
Ja, gut, aber an dieser Stelle vielleicht mal, falls jemand von der Firma Clear Audio zum Beispiel zuhört, oder es gibt ja durchaus andere Beispiele international auch von Firmen, die in dieser Zeit immer Plattenspieler hergestellt haben. Was ich tatsächlich auch ganz, ganz interessant finde, weil es halt zeigt, vieles ist auch eine Frage der Wahrnehmung. Also eine Firma wie Clear Audio hat immer Plattenspieler hergestellt, die auch immer verkauft.
Ja.
Aber halt eine Zeit lang nur für ein sehr spezielles Publikum. Mittlerweile ist es wieder etwas breiter. Wir sollten vielleicht auch nochmal, du hast es so zwischendrin, kam die Information nochmal, wir sollten aber das vielleicht nochmal kurz aufgreifen. Öffnungszeit ist also die Woche über Dienstags bis Freitags, hast du gesagt, ist immer geöffnet.
Ja.
Aber dann eher zum selber rumlaufen und schauen.
Richtig.
Und am Wochenende ist immer jemand da, der dann auch was dazu sagen kann?
Das stimmt, das ist richtig. Wochenende sind wir immer mit mindestens zwei Leuten vom Fach sozusagen, von unseren Aktiven besetzt, die dann dort Rede und Antwort stehen. Darüber hinaus organisieren wir auch oder machen wir auch Führungen, nicht nur am Wochenende, sondern nach Vereinbarung. Und da können wir eigentlich immer die Wünsche derjenigen, die eine Führung machen wollen, abdecken. In der Woche, was du eben sagtest, sind tatsächlich im Optimalfall noch mal der eine oder die andere aus dem Museum da, die dann auch was dazu sagen kann. Aber sonst ist eigentlich nur eine Aufsicht. Und Montag ist Ruhetag.
Aber grundsätzlich, ich unter deutsches-schallplattenmuseum.de findet man eure Kontaktdaten.
So ist
und
es.
Kann da auch sagen, hey, wir haben hier, keine Ahnung, Junggesellenabschied, Firmenjubiläum oder einfach eine Truppe von HiFi-Freunden, die mal vorbeikommen möchte, dann kann man im Dialog mit euch irgendwie was ausmachen.
Richtig, also ein bisschen einer Führung. Wir machen natürlich nicht den Junggesellenabschied jetzt in unserem Museum, aber wir machen sehr gerne auch so eine Führung im Rahmen zum Beispiel vor dem Weihnachtsessen sozusagen für Firmen, die dann vorher einmal eine Führung bei uns im Museum machen müssen.
Thomas, ich fand, das war ein spannendes Gespräch. Ich wünsche euch viel Erfolg.
Dankeschön.
Ich habe mir fest vorgenommen, wir hatten am Telefon im Vorfeld darüber gesprochen, es ist halt schon von mir aus recht weit. Also man muss sich weit in den Norden wagen. Aber ich habe das Gefühl, das lohnt sich. Ich werde das mal mit irgendwas verbinden und mir das auch mal in echt anschauen. In den Shownotes kommen auf jeden Fall noch mal eure Kontaktdaten rein. Es kommen gleich noch ein paar Musiktipps von dir rein. Die muss ich unbedingt mitnehmen, weil du hast da, darum geht es ja eigentlich.
Ja, ja.
Und ich denke, ich werde auch mal, ihr könnt mir sicherlich ein, zwei Fotos zur Verfügung stellen, wie das bei euch aussieht. Das packe ich da dann auch mal rein, dass man auch sich ein paar visuelle Eindrücke hören kann. Aber ich versuche halt auch immer in meinem Podcast tatsächlich auch über Musik zu reden. Das, das klang ja auch immer schon mal an. Kannst du dich noch daran erinnern, was bei dir den HiFi-Virus ausgelöst hat, wo es anfing von, ich habe Spaß an Musik, zu wechseln zu, oh, ich möchte das besser haben, ich möchte es besser hören. Gibt es da irgendwie einen Initialmoment bei dir?
Ja, gibt das irgendwie. Da war ich so in der Oberstufe, muss so 17 Jahre alt gewesen sein ungefähr. Wo dann natürlich im Radio NDR war es Musik für junge Leute nach der Schule. Klaus Wellershaus, Peter Orban, den wir übrigens demnächst zu Gast haben im Museum.
Okay.
Der macht eine Lesung bei uns. Ist leider schon ausverkauft. Und da war es dann tatsächlich so, dass ich anfing, mich da auch für Musik und bessere Hi-Fi zu interessieren, wo du von deiner ersten Schneideanlage sprachst. Mein erster Plattenspieler war von der Firma Philips und hat 49 Mark gekostet. Mhm. Das war also so ein Ding zum Klick-Klack auflegen.
Ja,
und ja, kam Lala raus, aber es war nicht das, was ich eigentlich wollte. Und dann hat sich das einfach so entwickelt. Wir hatten in Kiel einen Hi-Fi-Laden, Hi-Fi Kensing hieß der damals. Den gibt es schon seit längerer Zeit nicht mehr. Aber da habe ich mir immer an einem Schaufenster die Nase platt gedrückt. Und mit einem Kollegen, der genauso verrückt nach Hi-Fi war, waren wir sehr, sehr oft bei Wolfgang. Also ich will nicht sagen, dass ich mit ihm befreundet war, aber wir waren so gut bekannt, dass der uns dann auch mal gesagt hat, hier, nehmt mal die drei Plattenspieler mit nach Hause, testet die mal aus und erzählt mir, was euer Eindruck war. Das war natürlich großartig für uns, weil wir das sehr ernst genommen haben und haben da wirklich tagelang Musiksessions gemacht, haben die Tonabnehmersysteme auch tatsächlich nochmal kontrolliert, wie die Ostage stimmt und so weiter und so weiter und konnten ihm da berichten. Und das war eine Zeit, die ich nicht missen möchte. Da war also sehr, sehr viel, wo auch dann Bedürfnisse geweckt wurden und wo dann auch tatsächlich gespart wurde, um dann endlich einen Plattenspieler zu kaufen.
Ja. Kannst du aus der Zeit irgendwie ein Beispiel für ein Album oder einen Künstler, Künstlerin nennen? Was für Art von Musik hast du damals gehört?
Meine erste Schallplatte war The Book of Taliesin von Deep Purple.
Das ist ein guter Einstieg.
Ja, genau. Ja. Und wir hatten, oder ich habe, also mein Musikgeschmack ist weit weg vom Mainstream. Ich habe früher sehr gerne NDR2 gehört, die auch da sehr, sehr schöne Musik gespielt haben und sehr interessante Beiträge hatten, 5-Uhr-Club oder Nachtkonzert oder sonst irgendwas, ist heute nicht mehr so. Mein jetziger Schwerpunkt liegt im Bereich Jazz, Blues, durchaus Rock.
Was ist so, wenn du sagst, die Purple-Platte war deine erste Schallplatte, was ist so die letzte musikalische Entdeckung für dich? Also jetzt gar nicht mal zwangsläufig, welche Schallplatte du zuletzt gekauft hast, sondern das letzte Mal, du sagst, hey, das kenne ich nicht, das finde ich aber richtig gut.
Das ist eine junge Künstlerin, die hat chinesische und irische Wurzeln, glaube ich, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen.
Den schickst du mir dann noch?
Die macht im Moment gerade mit der Nora Jones was zusammen.
Ah, ja.
Du weißt vielleicht, wen ich meine?
Ich komme auch nicht auf den Namen, aber ich habe es tatsächlich gehört.
Genau.
Weil, und zur Ehrenrettung, das ist halt das Schöne am Streaming, tatsächlich mache ich mittlerweile den Großteil meiner musikalischen Entdeckungen über Streaming.
Ja.
Dann kommen halt, da ist es sehr viel leichter, neue Sachen zu kennen. Das ist mir auch eingespielt, das habe ich auch gehört. Kommen gerade beide nicht auf den Namen. Ich werde es im Outro dann nochmal erwähnen. Zeit hatten nachzugucken, ansonsten schreibe ich es auf jeden Fall in die Shownotes.
Ja.
Und dann die Elvis-Scheibe, hatte ich gesagt, nehmen wir in die Shownotes, die hier auch gepresst wurde.
Ja.
Und dann haben wir schon, weil ich, wie gesagt, auch immer versuche, so ein paar musikalische Tipps loszuwerden. Ja. Und dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Thomas, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir noch viel Spaß hier auf der Messe.
Dankeschön. Ich danke dir
auch. Und ich werde mich mal melden, wenn es mich in den hohen Norden treibt.
Perfekt.
Und mal vorbeischauen.
Super. Ich danke dir.
Danke.
Ja, vielen Dank nochmal an Thomas für dieses, wie ich fand, sehr spannende Gespräch. Mir hat es Spaß gemacht. Und ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, wenn es mich das nächste Mal in den Norden treibt, in Nordhorf beim Deutschen Schallplattenmuseum, einen Stopp einzulegen. Ich kann euch das auch nur empfehlen. Ich glaube, das lohnt sich sehr. Alle Links zur Folge findet ihr wie üblich in den Shownotes, eben auch zu der Seite des Deutschen Schallplattenmuseums, wenn ihr euch da über die Öffnungszeiten und so weiter nochmal informieren wollt. Und ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne auch ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Dann verpasst ihr die nächste Folge nicht und uns hilft das ganz enorm. Da freuen wir uns sehr drüber. Wo wir uns auch drüber freuen, ist Kritik, Anregung, Fragen per E-Mail über bitgeflüster@hifi.de. Und ansonsten freue ich mich darauf, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid bei der nächsten Folge von Kinoherz und Bitgeflüster, dem Hifi-Podcast von hifi.de. Auf Wiederhören.